Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Ein faszinierender Trip ins Herz der Finsternis. So fasst die Jury des Deutschen Buchpreises 2025 das Buch zusammen, das gestern Abend noch vor dem Start der Frankfurter Buchmesse ausgezeichnet wurde. Der Roman der Schweizer Schriftstellerin Dorothee Elmiger, Die Holländerinnen. Über ihre Motivation zu schreiben, sagte die Autorin selbst im Deutschlandfunk Kultur.
Ich glaube, alle meine Texte sind im Grunde Versuche, das, was uns umgibt, unsere Gegenwart, die Welt so, die Dinge, die Menschen, die Gespräche, die Ereignisse irgendwie zu verstehen, zu durchdringen, zu dokumentieren und irgendwie eine Sprache dafür zu finden, um auch nur einen kleinen Teil davon festzuhalten.
Wir sprechen gleich über den Roman und berichten aus Frankfurt am Tag der Eröffnung. Was passiert mit der DDR-Kinderliteratur nach dem Ende der DDR? Die Staatsbibliothek zu Berlin kümmert sich gerade darum mit einem Oral History Projekt. Und eine besondere Kunstausstellung ist in Bregenz zu sehen. Sie verheimlicht den Namen des Künstlers oder der Künstlerin. Was macht das mit uns und mit unserem Kunstbegriff? Eine Theatergruppe im mittelamerikanischen Dschungel auf den Spuren zweier Holländerinnen, die dort im Jahr 2014 verschwunden sind. Das ist authentisch. Und eine Schriftstellerin, die die Gruppe begleitet, auch das passiert in der Wirklichkeit. Das ist die Situation. Es ist aber keine True Crime Story geworden oder eine extreme Psychotour wie im Film Fitzcarraldo von Werner Herzog. Wir hören nochmal die ausgezeichnete Autorin Dorothee Elmiger selbst.
Ich glaube, das Schreiben, das braucht immer auch Umwege. Ich glaube, auf direktem Weg gelangt man selten dorthin, wo es interessant ist. Und es ist auch gar nicht so, dass für mich die Geschichte von diesen zwei Holländerinnen so zentral ist, sondern was ja in dem Text passiert, ist, da ist eine Theatergruppe, die befinden sich in einem Wald, den sie nicht verstehen, den sie auch unheimlich finden, und die erzählen sich gegenseitig Geschichten. Und diese Geschichten, eigentlich Binnenerzählungen, da gibt es eine ganze Reihe davon, das sind Anekdoten, Erinnerungen, Gedanken. Und für mich dreht sich der Text im Wesentlichen auch um diese Erzählungen.
Dorothee Elmiger erhielt gestern Abend den Deutschen Buchpreis 2025. Die Deutschlandfunk-Literaturkritikerin Wiebke Poromka habe ich gefragt, wie sie dieses Herz der Finsternis des Romans und die Nebenwege denn beschreiben würde.
Ja, dieses Herz der Finsternis, dieses Monströse, von dem wir vielleicht eine diffuse Ahnung haben angesichts aktueller Krisen, diese andere Seite von Aufklärung und Fortschritt, darauf werden wir in diesem Roman mit jeder dieser Binnenerzählungen immer aufs Neue zurückgeworfen. Herz der Finsternis spielt ja an auf Joseph Conrads berühmten Roman Heart of the Darkness. In dem geht es ja um die Grausamkeiten der Kolonialisierung, um Ausbeutung von Menschen und Ressourcen. Und interessanterweise geht es bei Dorothee Elmiger noch ein Stück weiter. Die Frage nach der Ausbeutung wird zu einer poetologischen Frage. Inwiefern kann man und darf man über etwas schreiben, das man nicht selbst erlebt hat? Inwiefern ist das Erzählen fremder Geschichten vielleicht sogar schon ein Akt der Gewalt? Deshalb formuliert die Schriftstellerin, die ja zu Anfang auf ein Podium tritt, um eine Poetikvorlesung eben über diese Recherchereise durch den Dschungel zu halten, einen fundamentalen Zweifel am Erzählen, an den Möglichkeiten der Sprache. Und das fügt sich dann bei Dorothee Elmiger nicht zu einer linearen Suchbewegung, sondern wird zu einer fragmentarischen, mit Anspielungen aus Literatur und Filmgeschichte gesättigten Reflexion über die Möglichkeiten und Bedingungen des Erzählens selbst.
Also die Erzählungen sind irgendwie indirekt. Es geht viel um Erinnerungen, es geht aber auch um Verunsicherungen, um Ängste. Wie geht Dorothee Elmiger denn mit der Sprache um? Welche Rolle spielt die denn in diesem doch eher düsteren Text?
Das ist ganz interessant. Der Text scheint düster, wenn man über ihn spricht. Wenn man ihn liest, dann ist er unmittelbar sinnlich, der leuchtet. Die Motive dieser Binnenerzählung, die sind mitunter geradezu traumgleich miteinander verbunden, miteinander verschaltet. Und deshalb ist die Lektüre dieses Romans im wahrsten Sinne des Wortes ein Erlebnis. Das ist ein Text, der Kraft seiner Sprache eine Wucht entfaltet, die ich bei der Lektüre geradezu körperlich gespürt habe. Und das heißt, die Sprache wird hier nicht zur Trägerin eines bestimmten Plots, sondern die ist selbst die Protagonistin.
Ist Gewalt, ist Machtmissbrauch das eigentliche Thema dieses Buches? Inwiefern zielt es auch auf Gegenwärtigkeit?
Ja, Gewalt ist ganz sicher ein zentrales Thema und vor allem auch die lange Zeit geradezu als selbstverständlich, oftmals als genialisch sogar gefeierte Gewalt oder den Machtmissbrauch männlicher Künstler. Es ist ganz sicher kein Zufall, dass bei Dorothee Elmiger verschiedentlich auf Werner Herzogs Verfilmungen mit Klaus Kinski hingewiesen wird. Aguirre oder Fitzgeraldo etwa, gedreht ja vor allem in dem peruanischen Regenwald, und eine sehr eindrückliche Szene in Dorothee Elmigers Roman erzählt, wie Hotelangestellte allmorgendlich schweigend das Blut von den Wänden waschen, das dort nach den nächtlichen Übergriffen Kinskis gegen seine Frau klebt. Das nur ein Bild für so eine grundsätzliche, omnipräsente Gewalt dieses Schauspielers und vielleicht auch einer männlich dominierten Kunstszene überhaupt. Und der setzt Dorothee Elmiger eben ein weiblicheres, ein vorsichtigeres Schreiben, ein nicht gewalttätiges Schreiben entgegen.
Der Deutsche Buchpreis ist mit 25.000 Euro dotiert. Er gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche und wird traditionell am Tag vor Eröffnung der Buchmesse vergeben. Und jetzt stellen wir fest, vergleichbar vielleicht mit den Reaktionen auf den Literaturnobelpreisträger László Krasznahorkai vergangene Woche, dass das ein Buch ist, vor dem leicht gewarnt wird. Man könne sich an ihm die Zähne ausbeißen, habe ich gelesen. Du selbst hast schon formuliert, man würde damit ein Wagnis eingehen mit dieser Lektüre. Ist das eine wirkliche Empfehlung?
Das ist eine absolute Empfehlung. Das ist ein faszinierendes Wagnis, eines, das begeistert, und alles andere als ein Wagnis wäre doch langweilig. Insofern ja, unbedingt bitte lesen. Und die Zähne kann man sich daran, glaube ich, nicht ausbeißen.
Wiebke Poromka über Dorothee Elmigers Buch Die Holländerinnen. Sie ist neue Trägerin des Deutschen Buchpreises 2025. Der frisch gekürte ungarische Nobelpreisträger László Krasznahorkai wollte heute zur Eröffnungspressekonferenz der Buchmesse in Frankfurt kommen und dort sprechen. Daraus wurde nichts. Er musste aus gesundheitlichen Gründen absagen. Seine kritische Haltung allen autoritären Tendenzen gegenüber hätte gut zu den beherrschenden Themen gepasst. Michael Reinertz hat das Wichtigste.
Von hier aus soll in diesem Jahr ein Signal an alle Autokraten und Oligarchen gesendet werden.
Unter dem Deckmantel des Fortschritts haben einige wenige Unternehmen und dahinter einige wenige mächtige Männer sich eine Macht gesichert, die Demokratien und die ihnen zugrunde liegenden Mechanismen gefährden, aushöhlen, zersetzen.
So Karin Schmidt-Friedrichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Auf der Messe soll das Thema der künstlichen Intelligenz auf diversen Foren diskutiert werden. Es geht um den Einfluss der KI auf die Arbeit von Lektorinnen und Lektoren sowie auf die Rechteverwertung. Anstelle des Nobelpreisträgers hatten die Messeverantwortlichen die 27 Jahre alte Berliner Autorin Nora Hadada zum Auftakt auf die Bühne geladen. Sie beklagt ein zu lautes Schweigen gegenüber autoritären Tendenzen, auch bei den Autorinnen und Autoren.
Für mich war das die eigentliche Zäsur. Nicht nur der autoritäre Turn selbst, sondern wie lächerlich einfach und schnell er stattgefunden hat, wie gering der Widerstand des Großteils der öffentlichen Akteure war und wie einfach und schnell Einschüchterung hierzulande funktioniert hat.
Auf der Frankfurter Buchmesse 2025 soll das anders sein. Sie will vielen Schriftstellerinnen und Schriftstellern eine Bühne bieten, die in ihren Heimatländern unter einer nicht vorhandenen Meinungs- und Pressefreiheit leiden. Natürlich bleibt die Messe auch ein wichtiger internationaler Handelsplatz für rund 4000 Ausstellerinnen und Aussteller aus gut 90 Ländern. Und mehr als die 115.000 Privatbesucher aus dem letzten Jahr werden auch erwartet. Was dem immer größer werdenden New Adult-Bereich geschuldet ist. Wobei Dark Romance und Romantasy eher für Liebesgeschichten und Eskapismus als für kritische Auseinandersetzung steht. Nora Hadada hat für die Zukunft andere Pläne.
Wir müssen nicht feige sein, wir können provozieren. Wir haben kluge Schreiber und kluge Leser. Wir haben Verlage, die Privatinstitutionen sind und die mit Skandalen eigentlich kein Problem haben sollten. Warum sich so klein machen? Wir haben wesentlich mehr zu gewinnen als zu verlieren.
Die Eröffnungspressekonferenz der Frankfurter Buchmesse, Michael Reinertz berichtete, zur Stunde wird die Messe feierlich eröffnet. Und wir bleiben bei der Literatur und bei einem Projekt der Staatsbibliothek zu Berlin zur DDR-Kinderliteratur. Die war weit mehr als junge Pioniere und rote Halstücher. Die besten Autoren und Grafiker der DDR schrieben und zeichneten für Kinder. 4.700 Titel mit einer Auflagenhöhe von 270 Millionen erschienen allein im Kinderbuchverlag Berlin, dem größten seiner Art. Und in Ostdeutschland sind Bilderbücher wie »Der kleine Angsthase« oder »Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt« auch heute noch erfolgreich. Jetzt berichten die MacherInnen der DDR-Kinderliteratur vom Entstehen der Bücher in Podcasts, die die Staatsbibliothek produziert, als Auftakt für ein Oral History Archiv. Tina Hammesfahr hat die ersten Aufnahmen begleitet.
Sebastian Schmiedeler hat es eilig. Dem Leiter der Kinder- und Jugendbuchabteilung an der Berliner Staatsbibliothek flattern die Todesanzeigen regelmäßig auf den Schreibtisch. Zu DDR-Zeiten bedeutender AutorInnen und Verlagsleute fehlen sie jetzt als Zeitzeuginnen eines bislang wenig beachteten Kapitels DDR-Kulturgeschichte. Dessen Aufarbeitung hat sich der Bibliotheksleiter auf die Fahnen geschrieben. Er will ein Oral History Archiv mit Podcasts bedeutender KinderbuchmacherInnen aus Ost und West anlegen. Zuerst kommen bedeutende DDR-Kunstschaffende.
Die Podcast-Aufnahmen für das Oral History Archive ist die letzte Gelegenheit, um die lebenden Zeitzeugen, die wir noch haben, und die Zeitzeuginnen für die Nachwelt festzuhalten.
DDR-Kinderliteratur ruhte auf zwei Säulen, dem sozialistischen Kinderbuch nach sowjetischem Vorbild und dem nationalen Kulturerbe, griechische Heldensagen, Märchen bis zu Klassikern der Weltliteratur. Getäfelte Wände, gemusterte Milchglasscheiben und ein Teppichboden in stylischem Orange. Die Hörkabinen in der Staatsbibliothek unter den Linden sind ganz neu, perfekt für Podcastaufnahmen. Gabriele Bofinger, Witwe und Wegbegleiterin des Zeichners Manfred Bofinger, ist mit Tochter Luise zu Gast. Ganzen DDR-Generationen dürften Bofis, schräge, immer etwas rundliche Figuren vertraut sein, ob aus dem Satiremagazin Eulenspiegel oder aus hunderten Kinderbüchern. Ursprünglich Schriftsetzer, fiel Bofis Zeichentalent bald auf. Sein Mentor wurde kein geringerer als der Cartoonist Karl Schrader. Der illustrierte auch die Geschichten vom braven Schüler Ottokar. Gabi Bofinger.
Wir waren ja auch eine kleine geschlossene Gesellschaft. Ne? Man kannte sich in der Szene, na klar. Und so wird wahrscheinlich die Vermittlung gewesen sein. Ne? Dass Schrader vielleicht gesagt hat im Kinderbuchverlag, du guckt euch mal den Bofinger da an, der hat so ein bisschen was auf dem Kasten.
Während es im DDR-Kinderbuch oftmals eher ernst zuging, brachte der Pechvogel Alfons Zitterbacke Kinder zum Lachen. Bofi mit seinem menschenfreundlichen Humor war dafür ein kongenialer Illustrator.
Nie böse, nie bissig.
Nie unter der Gürtellinie auf Kosten von anderen. Komplexe Dinge aufs Einfachste runterbrechen und dabei aber nicht platt, sondern es war so ganz unvermittelt, frisch und eigentlich auch so, ja klar.
Sagt Luise Bofinger. Ein Temperament anderer Art, der Illustrator Klaus Ensikat. Mit ihm hat die Podcast-Reihe angefangen. Sein altmeisterlicher Stil schien besonders für historische und fantastische Stoffe geeignet. 1970 beauftragte der westdeutsche Gilberg Verlag den DDR-Kinderbuchverlag mit der Produktion eines in Vergessenheit geratenen englischen Klassikers, um Geld zu sparen. Klaus Ensikat erinnert sich.
Jedenfalls war das also der kleine Hobbit und ich sollte mal Proben machen. Und ich habe dummerweise, ich weiß eigentlich auch nicht mehr warum, dieser Hobbit-Gestalt einen Zylinderhut gegeben. Höchstwahrscheinlich wollte ich sie sozial ein bisschen aufwerten. Und die Lektorin beim Kinderbuchverlag sagte, na, den nehmen wir nicht. Der malt hier Zylinderhüte, die gar nicht im Buch vorkommen.
Doch Ensikat bekam den Auftrag. Und ein DDR-Künstler wurde zum ersten Illustrator der deutschen Ausgabe von Tolkiens kleinem Hobbit. Sebastian Schmiedeler schmunzelt.
Natürlich muss man schauen, dass auch ideologische Komponenten in der Analyse berücksichtigt werden. Aber man muss auch versuchen, die ästhetische Qualität zu werten und der Kinder- und Jugendliteratur der DDR die historische Gerechtigkeit widerfahren lassen, die sie eben lange Zeit nicht bekommen hat.
Und das tut man im Oral History Projekt der Berliner Staatsbibliothek. Tina Hammesfahr berichtete. Man sieht nur, was man weiß. Dieser Satz gilt vielleicht im besonderen Maße für Museen. Wenn man den historischen Hintergrund der Zeit kennt, die Debatten der Gesellschaft damals und die Vorläufer einer Kunstrichtung, versteht man mehr vom Bild. Umgekehrt gilt natürlich auch, steht Picasso drauf, ist es wichtig, teuer, interessant, ein Meisterwerk, oder? Ganz häufig fällt auch mein Blick im Museum deshalb zuerst auf die Infotafeln an der Wand statt auf die Werke. Ich will ja wissen. Und dieses Bedürfnis unterläuft das Kunsthaus Bregenz jetzt auf radikale Weise. Es präsentiert eine Ausstellung von Anonym. Wie das aussieht und was es macht, weiß Julian Ignatowitsch.
In Bregenz sprechen Sie in diesen Tagen nur von der Person. Der Künstler, die Künstlerin ist abwesend. Will anonym bleiben in der neuen Ausstellung im Kunsthaus. Mitteilen will sich die Person aber schon. So übermittelt auf der Pressekonferenz ein Stellvertreter mit Knopf im Ohr ihre Antworten.
Also ich habe mir wirklich einfach diese Frage gestellt, was passiert, wenn ich nicht auf meine Identität setzen kann? Oder wenn ich auf gar nichts setzen kann, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, woher kommt dann mein Kunstwerk eigentlich? Und all das wurde dann eine richtig existenzielle Frage.
Ein schwarzer Balken erscheint in der Ausstellung überall dort, wo sonst ein Name steht. Keine Wandtafeln, keine Infoschriften, keine Werkbeschreibungen. Die Person hat alle Hinweise auf ihre eigene Identität eliminiert. Mehr noch, die Person hat den Versuch unternommen, alle ästhetischen Auffälligkeiten, das, was in der Kunst oft als Handschrift eines Künstlers bezeichnet wird, auszulöschen. So bleibt das dreistöckige Museum, dieser kubistische Bau aus Glas und Beton, größtenteils leer. Im Erdgeschoss ein handelsüblicher Kopierer, im ersten Stock Aluminiumplatten und Dämmmaterial, im zweiten Stock ein schwarzes Rohr und dann im dritten Stock die Hauptattraktion, ein Haus. Komplett aus Aluminium gebaut, mit Tisch, Bett, Küchenzeile und Toilette. Es sieht steril, unpersönlich aus, keine Gegenstände, keine Erkennungszeichen, nur silberne Oberfläche.
Eine beliebige Person könnte dieses Kunstwerk erschaffen. Und das war einfach ein wichtiges Element des gesamten Designs. Als wir damit begonnen haben, diese ersten Pläne zu entwerfen, haben wir die Frage aufgeworfen, welches Material sollten wir verwenden? Was wäre das langlebigste Material? Das war dann Aluminium. Wir haben uns die Frage gestellt, wie könnten wir dieses Haus so designen, dass es von 2, 3 Personen einfach zusammengebaut werden kann. Deshalb sind wir dann mit der Idee gekommen, dass es ein modulares Haus sein sollte. Und dieses Konzept klammert Dinge wie Eigentum einfach vollkommen aus.
Die Besucher können das Haus betreten und benutzen. Später soll es als Künstleratelier weiter betrieben werden. Parasitäre Architektur nennt es die Person. Ein Geben und Nehmen zwischen Museum und Kunstwerk. Ökonomische Interessen bleiben außen vor, erklärt Museumsdirektor Thomas Trummer.
Diese Kunstwerke, dieses Gebäude, das kann nicht in den Markt wandern. Es kann nicht kommerzialisiert werden. Es ist auch herausgenommen aus einem Oeuvre. Und von uns als Institution erfordert es auch Mut. Ja. Wie bewirbt man etwas? Wie spricht man darüber? Wie gestaltet man all das? Ja? Und das ist großartig, weil dann stellen sich plötzlich Fragen, die man sonst für selbstverständlich und unbedacht hält.
Es ist mehr als nur ein Kunstgag, was sich hier ereignet. Die Anonymität der Person wirft jede Menge Fragen auf. Zur Autorenschaft, Verantwortung, Ausstellungspraxis, Zukunft und Vermächtnis der bildenden Kunst. Ja, nicht weniger als unser Kunstbegriff steht hier zur Disposition.
Da gibt es mehrere Aspekte. Einerseits haben wir eine sehr, sehr starke Betonung des Ichs und der Subjektivität und der Zentralisierung um das eigene Ich. Ja, man denkt an die Social Media, wo jeder quasi nur hinausschreit, ich, 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 ich. Dann gibt es aber Phänomene der Anonymität. Also man denke an die KI. Ja. Wer ist der Autor von ChatGPT? Und einen dritten Aspekt, wir erleben natürlich eine starke Bezugnahme auf Identität. Diese Narrative sind sehr stark, Narrative um die Identität. Sie sind nicht nur stark, sie werden auch oft emotionalisiert und moralisiert. Und dann kann man schon auf die Idee kommen zu sagen, ja, was bedeutet es eigentlich, wenn man das umkehrt? Was bedeutet es, wenn ich eben sozusagen dieses Ich nicht mehr zeige?
Dann, so zumindest fällt eine mögliche Deutung aus, droht auch das Kunstwerk, die Kunst zu verschwinden. Nichts, was in der Ausstellung gezeigt wird, würde außerhalb des Museums als Kunst gelesen werden. Und doch löst der Gang durch das halbleere Museum viel mehr Fragen aus als bei anderen Ausstellungen. Ist der Künstler tot? Ist Kunst Leben oder Leben Kunst? Was ist mit Solidarität, Wohnraum, Privatsphäre, Öffentlichkeit? Viele Fragen und wenig Antworten. Und genau da beginnt die Kunst.
The artist is not present, Julian Ignatowitsch berichtete aus Bregenz. Bleiben die Kulturmeldungen mit Henning Hubert und Sie beginnen mit Reaktionen auf das Friedensabkommen für Gaza.
Die EBU, die Europäische Rundfunkunion, hat nach der Waffenruhe und der Rückkehr der israelischen Geiseln aus ihrer Hamas-Gefangenschaft ihre Abstimmung verschoben, bei der es um die Frage geht, Israel am nächsten Eurovision Song Contest in Wien teilnehmen lassen oder nicht. Jetzt soll es nicht im Herbst, sondern erst im Dezember bei der regulären Versammlung der Mitgliedsländer eine Abstimmung geben, nach einer offenen Diskussion. Während nach dem Nahostabkommen viele Stimmen den schnellen Aufbau einer internationalen Aufsicht fordern, wünscht sich der Musiker Michael Barenboim mehr Autonomie und Menschenrechte für die Palästinenser. Er sagte Deutschlandfunk Kultur:
Eine internationale Schutztruppe, also das ist im Grunde eine andere Besatzung, eine neue Besatzung, wieder Fremdherrschaft, wieder keine Selbstbestimmung. Es ist so wird das nichts. Es heißt ja nicht, verstehen Sie mich nicht falsch, natürlich hat die Hamas Kriegsverbrechen begangen am 7. Oktober und die Geiselnahme und die zwei, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Aber der Punkt ist, dass die Frage Palästinas ist eine Frage von Menschenrechten. Und wenn man den Palästinensern ihre Menschenrechte mit jedem Tag aufs Neue immer wieder verwehrt, wird es einfach immer so weitergehen.
Der skeptische Musiker Michael Barenboim. Er war als Moderator des Leipziger Runden Tisches einer der prägenden Figuren für den Verlauf der friedlichen Revolution in der Deutschen Demokratischen Republik. Der evangelische Theologe und Leipziger Ehrenbürger Friedrich Magirius. Gestern ist er im Alter von 95 Jahren gestorben. Im Wendejahr 89 war er als Superintendent und einer der Nikolaikirchenpfarrer nicht auf Konfrontationskurs gegangen, sondern setzte auf Vermittlung zwischen der Regierung der DDR und Bürgerrechtlern, was ihn bis zuletzt dafür Kritik einbrachte. Die evangelische Nachrichtenagentur EPD hat für ihren Nachruf auf Friedrich Magirius die Überschrift Der Friedensarbeiter gewählt. Damit betont sie sein langjähriges Engagement für die Aktion Sühnezeichen. Die setzt sich in den ehemals von Nazi-Deutschland besetzten Staaten für die Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Leipzigs Oberbürgermeister Jung sagte über Magirius, er habe immer die Gerechtigkeit und das friedvolle, demokratische Miteinander im Blick behalten. Während Kulturstaatsminister Wolfram Weimer in diesen Minuten auf der Frankfurter Buchmesse den Literaturbetrieb vor neuem digitalen Kolonialismus durch große Tech-Konzerne warnt, gibt der Staat mit einer neuen Erklärung Leitlinien für den Umgang mit alter kolonialer Kunst vor. Sie sollen nach dem Willen von Bund, Ländern und Kommunen die Rückgabe von erworbener Kunst während der Kolonialzeit aus Museen und Sammlungen weiter erleichtern. Außerdem soll für Rückgaben menschlicher Überreste aus kolonialen Kontexten ein staatlich mandatiertes Gremium gegründet werden, das Ansprechpartner für die Herkunftsregierungen wird. Zum anderen gibt es als weiteres Ergebnis des Spitzengesprächs neue Erläuterungen rund um den Bewertungsrahmen für NS-Raubgut. Das Kunstmuseum Stuttgart schließt laut Mitteilung in einem halben Jahr für eine umfassende Sanierung und Modernisierung. Mindestens ein Dreivierteljahr lang werden Fußböden, Beleuchtung und Gefahrenmeldetechnik erneuert. Und das alles dann ohne Publikumsverkehr. Der markante Glasbau am Schlosspark ist erst 20 Jahre alt. Dafür ist seit heute der riesige Innenhof des Dresdner Zwingers fertig saniert und wieder komplett zugänglich. Neu gestaltete Wege, frisch angelegter Rasen, zwei Brunnenbecken ausgetauscht. Dazu behindertengerechter Ausbau der Sempergalerie und einiges mehr, was dem Freistaat Sachsen unterm Strich 17 Millionen Euro wert war. Und es erglänzt wieder, nach einem halben Jahr, die Büste des Reformators Martin Luther in seiner Geburtsstadt Eisleben. Sie war zum vorvorletzten Reformationsjubiläum, also 1817, errichtet worden. Der Eisenguss war eine Schenkung der umliegenden Bergwerke und hatte dringend eine neue Beschichtung gebraucht.
Danke, Henning Hubert. Das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann die Information am Abend und darin unter anderem nach Le Cornus Regierungserklärung in Frankreich und die Wehrdienstdiskussion in Deutschland. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.